Ich habe für euch heute Morgen ein Gleichnis ausgesucht, was auf der einen Seite ganz klar zu sein scheint und auf der anderen Seite doch höchst kompliziert ist. Und zwar kompliziert ist es nicht unbedingt dadurch, dass wir nicht verstehen können, was da erzählt wird, sondern dadurch, dass das, was die Leute tun in dem Gleichnis und was von Jesus vorbildlich genannt wird, nicht ganz unproblematisch zu sein scheint. Nach meiner Einleitung könnte ich jetzt fragen, um welches Gleichnis handelt es sich wohl? Ich sage es euch, ich will euch jetzt das Gleichnis von dem ungerechten Verwalter oder auch dem ungerechten Haushalter vorlesen. Das finden wir im Lukas-Evangelium, und zwar auch nur im Lukas-Evangelium, Lukas 16, Verse 1 bis 13. Lukas 16, Verse 1 bis 13. Der ungerechte Verwalter. Und der wird von Jesus in einer gewissen Weise als Vorbild dargestellt. Ich lese. Und er, hier ist gemeint Jesus, er sagte zu seinen Jüngern, es war einmal ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter und dieser wurde bei ihm angezeigt. Er verschleudere sein Vermögen. Nachdem er ihn zu sich gerufen hatte, sagte er ihm, was höre ich über dich? Lege Rechenschaft über deine Verwaltung ab, denn du kannst nicht mehr mein Verwalter sein. Der Verwalter sagte zu sich selbst, was kann ich nur tun, da mir mein Herr die Verwaltung entzieht? Um den Boden zu bearbeiten, bin ich nicht kräftig genug. Und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Damit sie mich in den Häusern empfangen, wenn ich von meinem Verwalteramt abgesetzt sein werde. Und als er die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich gerufen hatte, sagte er zum ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Er sagte, 100 Bart Öl. Er sagte ihm, hier sind deine Dokumente, setze dich und schreib schnell 50. Darauf sagte er einem anderen, und du, wie viel schuldest du? Er sagte, 100 Korn. Er sagte ihm, hier sind deine Dokumente, schreibe 80. Und der Herr lobte den Verwalter der Ungerechtigkeit dafür, dass er mit Klugheit gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihrer Generation klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, damit, wenn ihr aufhört, sie euch in den ewigen Zelten empfangen. Ja, die Geschichte ist eigentlich relativ klar. Da bleiben wenig Fragen, zumindest so auch an erster Stelle. Aber ich glaube, hier wird deutlich, das, was dieser Mann macht, der hier ja Vorbild und Herausforderung sein soll, klingt doch erst einmal in unseren Ohren wie, das ist ein Wirtschaftsverbrecher. Nicht? Also, und jetzt werden sie als Vorbilder genommen. Also was weiß ich, kennt ihr jetzt irgendwo so aus der Wirtschaft nicht auch Leute, die da Massengeld hinterzogen haben oder jetzt bei Siemens nicht da Millionen Bestechungsgelder gezahlt haben, sagen wir, das sind unsere Vorbilder im geistlichen Bereich. Na, das kann damit irgendwie nicht gemeint sein. Oder es würde dann große Auswirkungen haben, auch auf euer Berufsleben. Ich könnte dann zurückgehen und sagen, aha, die Christen sind die großen Schlitzohre. Weil sie betrügen doch besser jetzt als alle anderen. Nein, 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 also so ist das nicht gemeint, das will ich nur ganz vorab sagen. Nicht? Also wenn einer jetzt schon denkt, schade, so könnte man ja noch ein bisschen mehr Geld machen. Nein, das ist hiermit nicht gemeint. Also jetzt ist die Frage, worum geht es? Geht es darum, dass letztlich sich die Schleue lohnt oder die Betrügerei lohnt? Die Frage ist, wer sagt eigentlich, dass dieser Haushalter gut ist? Sagt das der Besitzer im Gleichnis oder sagt das Jesus? Also da lesen wir Vers 8, und der Herr lobte den Verwalter. Ja, welcher Herr ist das jetzt? Ist das der Herr Jesus oder ist es der Herr des Haushalters? Das macht einen Unterschied. Denn auf der einen Seite hätten wir das noch in der Geschichte und da kann der Herr des Gleichnisses sich ja durchaus irren. Wenn Jesus es sagt, dann wäre es ein objektives Urteil darüber. Also das müssen wir versuchen zumindest zu klären. Dann wird von Mammon geredet. Und derjenige, der nicht sehr stark biblisch vorbelastet ist, wird sich erstmal fragen, was ist denn überhaupt Mammon? Ja, als Jugendlicher habe ich manchmal so gedacht, Mammon klingt so nach Mammut oder so etwas, nicht? Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir müssen die Frage stellen, was ist denn das eigentlich und inwiefern betrifft uns das? Dann ist da auch noch die Frage der ewigen Zelte. Was ist denn das? Ewige Zelte? Ist das jetzt eine Werbebotschaft für die sind unzerstörbar? Also kauft Zelte, die unzerstörbar sind, wenn ja, welche und wo stehen die und wer kommt da rein und wer darf den anderen reinlassen? Und da merken wir, da sind schon noch ein paar Dinge, die wir in dem Gleichnis zu klären haben. Wenn wir erst einmal zurückschauen von diesem Gleichnis aus, hier sind wir ja Kapitel 16, Verse 1 bis 13, dann sehen wir, dass es im Kapitel 15, da geht es ganz stark um Pharisäer und Schriftgelehrte, diese Konfrontation. Im Kapitel 16 zum Teil sind da auch die Jünger angesprochen. Und wenn wir dann in dem Vers 14 lesen, dann merken wir, dass da auch schon noch einige Pharisäer anwesend gewesen waren. Also jetzt nicht nur die Jünger dazugehört haben. Denn da lesen wir ja in Kapitel 16, Vers 14. Als das aber hörten die Pharisäer, die waren geldgierig und spotteten über ihn. Also hier wird uns die Zuhörerschaft vor Augen gestellt. Und Jesus sieht die ja, das ist ja nicht eine Zufallsbemerkung nachher, ach, das waren jetzt auch noch die geldgierigen Pharisäer, sondern wir müssen bei der Auslegung das auch noch im Kopf behalten, welches Publikum da ist. Publikum einerseits, die Jünger, denn das steht ja Vers 1, und er sagte zu seinen Jüngern, Publikum 2, Pharisäer, und nicht nur irgendwelche Pharisäer, sondern scheinbar hier eine besondere Untergattung, nämlich die geldgierigen Pharisäer, die dazuhören. Und für beide hat Jesus etwas in dem Gleichnis mit drin. Davon können wir ausgehen. Also das ist wegen dem Kontext, wegen dem Hintergrund. Darüber hinaus müssen wir sehen, dass dann auch ja direkt danach, nämlich ab Vers 19, kommt das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus, wo es wieder darum geht, wie gehen wir mit materiellem Besitz und Gütern um? Und jetzt wäre es wäre naheliegend, dass Jesus sich nicht hier mit einem ganz neuen Thema beschäftigt, sondern dass es hier eigentlich um ein dasselbe Thema geht, nur von verschiedenen Seiten aus das Ganze betrachtet wird. Die Frage, die dahinter steht, sind ja immer gleich mehrere. Nämlich die einerseits, das habe ich jetzt gesagt, wie gehen wir mit unseren Gütern um, insbesondere den materiellen. Das, was in beiden Gleichnissen ja auch noch vorkommt, ist, nämlich wie gehen wir mit anderen Menschen um. Es ist ja nicht so, dass die jetzt nur überlegen, wo mache ich eine gute Anlage, sondern bei dem Reichen geht es ja auch darum, wie verhält er sich gegenüber dem Lazarus. Und bei dem Verwalter geht es darum, wie verhält er sich gegenüber den anderen Menschen. Denn sein Reichtum, der kommt ja nicht irgendwo her, sondern der steht scheinbar hier in Bezug mit den Menschen, mit denen er zusammenlebt. In der momentanen Situation. Beide Gleichnisse haben auch noch einen anderen Aspekt, nämlich den Aspekt, du musst jetzt handeln, um die Zukunft zu beeinflussen. Und jetzt wäre die Frage, die wir noch klären müssten, aber bei dem reichen Mann und dem armen Lazarus, da geht es ja in jedem Fall darum, du musst hier auf der Erde handeln, und zwar richtig handeln, weil das deinen Zustand in der Ewigkeit nach dem Tod beeinflusst. Und auch wenn ich das ja noch nicht letztendlich deuten will, aber wenn da von ewigen Zelten die Rede ist, wie ich vorhin gefragt habe, was das nun bedeutet, das könnte zumindest heißen, dass das ganz in eine ähnliche Zielrichtung hineingeht. Dass es mich auch davon ausgeht, diese eine Phase im Leben dieses Verwalters, das ist ein Symbol, ein Beispiel für sein irdisches Leben. Und das andere ist ein Hinweis und ein Symbol auf das ewige Leben, auf das, wo es hier zu Ende geht. Das wäre jetzt eine These, die wir heranziehen könnten, wenn wir den Kontext anschauen, weil nachher Jesus genau dasselbe in einem anderen Gleichnis in der ähnlichen Weise sagt, vor demselben Publikum. Das gibt uns dann so ein bisschen Hilfe, das besser einordnen zu können. Das, was hier auch noch besonders ist, so wie wir heute nicht reden würden, da steht dann, und er sagte ihnen ein Gleichnis, also so dieses besondere eben Einführung der Jesus, da wird uns dann nochmal gesagt, es handelt sich eben nicht um eine reale Geschichte, also nicht Leute, die er gerade kennengelernt hat, sondern hier wird ganz offensichtlich gesagt, es ist zwar ein Bild aus dem Alltag, aber eben ein erfundenes Bild. Jetzt wollen wir das einmal Stück für Stück versuchen durchzugehen. Vers 1. Und er sagte seinen Jüngern, es war einmal ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter und dieser wurde bei ihm angezeigt, er verschleudere sein Vermögen. Und zwar sein Vermögen ist hier gemeint, das des Besitzers, nicht sein eigenes. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, du bist einfach unverantwortlich, du hast einen schlechten Ruf, du kannst nicht mehr bei mir arbeiten. Darum geht es hier aber nicht, sondern es ist das Vermögen des Besitzers, des reichen Mannes, um den es hier geht. Das Ganze ist hier in einer Zeitform abgefasst, nämlich einem Imperfekt, und das ist normal benutzt, wenn es um eine Rede von einer größeren Länge geht. Dann benutzt man das, also wenn man jetzt etwas länger erzählt, und das ist ja immerhin ein paar Verse. Grundsätzlich treten in diesem Gleichnis zwei Personen auf. Ich sage grundsätzlich, weil dann hinterher auch noch welche so am Rande erwähnt werden, die aber nicht direkt etwas tun. Und zwar diese zwei Personen, das sind einerseits der Besitzer oder der reiche Mann und andererseits ein Verwalter. Ihr habt ja auch gemerkt, dass ich euch bei den Fragen zur stille Zeit auch immer nach zwei Gruppen frage. Es ist ganz typisch, dass häufig in Gleichnissen, die Jesus erzählt, sind zwei Gruppen oder zwei Gegenstände, die miteinander verglichen werden. Und dann gibt's am Rande noch irgendetwas, aber die Handelnden sind meistens zwei, die verglichen werden. Das ist darin begründet, dass Jesus meistens sagen will, das ist das Richtige und das ist das Falsche. Häufig. Oder dass er durch die Beziehung, die eine Person zur anderen hat, eine Wahrheit ausdrücken will. Und da ein Gleichnis ja was vereinfacht darstellen soll, dann merkt ihr, das geht viel besser, wenn wir nur zwei Personen oder Personengruppen haben, als wenn wir jetzt 10 verschiedene hätten. Dann wäre das viel komplizierter. Da müsste man sich sagen, oh, das und das soll ja vereinfacht ausgedrückt werden. Und zumindest hier in diesem Gleichnis ist es auch so, zwei Personengruppen, die, um die es hauptsächlich geht, das ist nämlich der Verwalter und das ist der reiche Mann. Ich sage hauptsächlich, weil nebenher kommen ja noch die Schuldner ins Spiel. Und bei diesen Schuldnern interessanterweise auch wieder zwei. Allerdings, die tun wenig. Die sind bloß mehr Statisten am Rande, die man dabei braucht. Und die sollen ja hinterher auch die sein, die dann den Mann aufnehmen. Also die mitentscheidend sind dafür, dass er in diese ewigen Zelte hineinkommt. Aber die beiden wesentlichen Personen, die handeln, sind eben diese beiden, die ich hier genannt habe. Wenn wir uns die Geschichte jetzt einmal vor Augen führen, da ist also ein reicher Besitzer, ein Großgrundbesitzer wahrscheinlich, denn es geht hier um landwirtschaftliche Güter, das merken wir hinterher bei dem, was geschuldet wird. Und der erfährt von einem Skandal. Und er will dann relativ schnell reagieren darauf. Das merken wir einerseits. Der sagt nicht, komm mal in 2 Monaten wieder und dann müssen wir mal darüber sprechen. Sondern der sagt, jetzt ist Schluss, du kannst nicht mehr Verwalter sein. Das Einzige, was du als Aufgabe hast, noch komm her, liefer mir die Bücher aus, erklär mir, was da drin steht und dann geh. Und genauso schnell muss auch der Verwalter reagieren. Der hat jetzt auch nicht mehr viel Zeit, sondern das ist jetzt knapp. Die Zeit ist eng bemessen. Jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden. Wozu nutzt er noch die letzten Stunden, die er Gelegenheit hat, irgendetwas zu machen? Das ist also hier relativ naheliegend. Worin das Vergehen und der Skandal genau besteht, das erfahren wir in der ganzen Geschichte gar nicht. Manche von uns setzen das schnell voraus. Das, was hier nur gesagt wird, er verschleuderte sein Vermögen. Was ist damit genau gemeint? Einige von uns könnten vielleicht schnell auf den Gedanken kommen, der hätte jetzt etwas für sich gestohlen. Das steht hier aber gar nicht drin. Also, dass er Dieb gewesen ist, das wird hier nicht erwähnt. Sondern er hat einfach seine Aufgabe nicht gut erledigt. In Sicht des reichen Mannes. Was genau, erfahren wir nicht dabei. Wir erfahren auch nicht ganz genau dabei, wer ihn überhaupt verraten hat. Denn das geht ja auf eine anonyme Anzeige zurück. Irgendjemand hat gequatscht, irgendjemand wollte ihn anklagen. Wahrscheinlich, wir können gar nicht sagen, wer es wahrscheinlich ist. Es könnten die Leute sein, mit denen er geschäftlich zu tun hat. Vielleicht, weil er ihnen in dem Handel ungerechte Konditionen abverlangte. Es könnte vielleicht jemand sein, der niedrigere Angestellter ist, der seinen Job haben will. Oder was weiß ich. Und viele Dinge möglich. Weil es aber für die Geschichte nicht entscheidend ist, erwähnt Jesus es nicht. Aber das, was wir sehen, eine anonyme Anzeige. Wir sehen auch, dass der Herr scheinbar dem sogar fort Glauben schenkt. Denn der sagt jetzt nicht, da hat doch jemand gesagt, ist das denn auch so? Nein, scheinbar, dass diese Anzeige, die da kommt, die scheint wahr zu sein. Woraus können wir das schließen? Ich denke unter anderem daraus, dass der Verwalter auch gar nicht Einspruch erhebt. Der sagt nicht, was ist denn überhaupt los? Und ich habe doch alles gut gemacht. Gar nicht, sondern scheinbar ist dem sofort klar, diese Entscheidung ist begründet. Er weiß scheinbar, dass da irgendwas nicht gut gelaufen ist. Aber wie gesagt, das ist auch nicht der Schwerpunkt des Gleichnisses. Ich erwähne das nur so am Rande und wenn wir nachher zur Interpretation kommen und dann möglicherweise sagen könnten, naja, dieser Herr ist vielleicht Gott und das andere ist der Mensch oder so etwas. Wir müssen immer auch sehen, dass ein Gleichnis immer nur bestimmte Eigenschaften, bestimmte Aussagen betont und andere gar nicht. Jetzt könnten wir uns sagen, ja, Gott weiß doch, ob wir gut sind oder schlecht sind, was wir richtig getan haben oder was wir falsch getan haben. Gott braucht doch keine anonyme Anzeige. Gott ist allwissend dabei. Also hier sind dann mehrere Aspekte, die dann nicht hundertprozentig passen. Aber ein Gleichnis soll ja immer eine Wahrheit ausdrücken und da dürfen wir nicht jedes Detail versuchen zu interpretieren. Also, Es scheint übrigens auch so zu sein, dass das, was der Verwalter getan hat, zumindest nicht über einen Graubereich hinausging, der juristisch geahndet worden ist. Denn sonst hätte der reiche Mann ja nicht gesagt, du kannst nachher gehen, sondern würde gesagt, du musst bezahlen, bis du alles zurückgezahlt hast, was du jetzt veruntreut hast. Oder du wirst ins Gefängnis geschmissen. Aber hier ist scheinbar nichts, was man juristisch verfolgen könnte. Also der hat einfach schlecht gehandelt. Aber er wird nicht ins Gefängnis geschmissen. Es wird auch nicht von Gericht geredet, dass er jetzt vor Gericht müsse, um sich da zu verantworten. Auch das ist, glaube ich, durchaus wichtig vor Augen zu haben, insbesondere im Hinblick darauf, dass der Verwalter hinterher gelobt wird. Denn er, wenn es jetzt ein ganz offensichtlicher, eindeutiger Betrüger wäre, dann wäre das ja noch viel problematischer, dieses Urteil dabei als Vorbild. Aber hier haben wir einfach nur jemanden, der seine Aufgabe nicht gut ausgefüllt hat, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Nachher nicht unbedingt. Also jemand, der eine gewisse Aufgabe hat und diese Aufgabe nicht gut ausgefüllt hat. Aber es ist nicht etwas, was eindeutig ein Urteil vor Gericht zur Folge haben müsste. Vers 2. Nachdem er ihn zu sich gerufen hatte, sagte er ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft über deine Verwaltung ab, denn du kannst nicht mehr mein Verwalter sein. Also hier wird deutlich, auch die Rechenschaft über die Verwaltung hängt nicht damit zusammen, ob er entlassen wird oder nicht, sondern die Entscheidung ist schon getroffen. Und jetzt geht es nur noch darum, dass der Herr sozusagen einen letzten Dienst von seinem Verwalter benötigt. Der soll ihm die Bücher vorlegen, mit denen er hinterher sein Nachfolger weiterarbeiten kann. Also es geht jetzt um einen Abschluss im Leben, in seinem Leben als Verwalter zu ziehen. Der letzte Auftrag, den er hier hat. Der Begriff Hausverwalter, der hier benutzt wird, ist Oikonomos. Das ist damals weit verbreitet. Das war sozusagen einer der höchsten Angestellten in einem großen Gut, der anstelle des Besitzers handeln konnte und Verträge abschließen konnte. Die Vergangenheit, wie gesagt, steht nicht im Detail zur Diskussion. Auch wenn keine gerichtliche Verfolgung ansteht, wie ich das ja hier gesagt habe, das, was in jedem Fall passiert, und das weiß der Verwalter auch, er verliert sein Einkommen, er wird ja nicht mehr bezahlt, und er verliert auch seine Ehre, denn er wird ja in Ungnaden entlassen. Und das ist dann schon eine Auswirkung, mit der er sich auseinandersetzen muss und auf die er dann ja auch versucht zu reagieren. Ja, der, wenn hier steht, dass er abgesetzt wird, also dass er sein Amt aufgeben muss, die Zeitform, die hier gewählt wird, meint auch, dass es eine Sache auf Dauer ist. Also es ist ein Aorist, der meint so eine Handlung mit dauerhafter Auswirkung. Also das, was hier geschieht, ist jetzt auch nicht nur eine kurze Phase, wo er geprüft wird und hinterher wieder weiterarbeiten kann. Dann haben wir Vers 3, der Verwalter sagte zu sich selbst, was kann ich nur tun, da mir mein Herr die Verwaltung entzieht, um den Boden zu bearbeiten, bin ich nicht kräftig genug und zu betteln schäme ich mich. Jetzt können wir erstmal sagen, ja, was ist denn das Problem? Du arbeitest einfach weiter als Verwalter. Das ist doch dein Job, hast du doch jetzt gemacht. Und aus dem, was wir vorher gemerkt haben, merken wir, so einfach geht das nicht. Wir sind jetzt in der ländlichen Umgebung. Was passiert da? Das Gerücht kommt ganz schnell, macht die Runde. Wer will denn einen Verwalter einstellen, der wegen Unzuverlässigkeit oder schlechter Amtsführung entlassen worden ist? Kaum einer. Also für ihn ist vollkommen klar, in diesem Job kann ich nicht mehr weiterarbeiten. Ich müsste jetzt umsatteln. Und stellen wir uns hier mal so einen vor, nicht? Midlife Crisis, Ende 40, Anfang 50. Da fragt er sich, ja, was kann ich denn jetzt noch tun? So verstehen wir auch, ich bin nicht stark genug zum Arbeiten. Da wäre es jetzt ein junger Mann, dann wäre es ja keine Frage. Aber der ist jetzt schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter dabei. Und dann merkt er, ich bin körperlich nicht mehr in der Lage, ich kann das nicht tun. Und dann verstehen wir auch, warum er sagt, ich kann nicht betteln. Das ist ja bis heute genauso, damals noch viel mehr, in einer Gesellschaft, wo jetzt jeder einen kannte. Wenn du dich heute in der Großstadt irgendwo hinstellst, normalerweise ist da ja keiner, der dich sieht, den du kennst, kaum einer. Und da ich bettel, machst ein Schild vor den Bauch, ist zwar nicht ganz schön, aber kann man sich dran gewöhnen. Hier musst du dir vorstellen, die Leute, mit denen du verhandelt hast geschäftlich, wo du jetzt auf einer Augenhöhe warst, wo du zusammen deine Partys gefeiert hast, plötzlich bist du da, der Loser, der da ist, und die sind diejenigen, die da vorbeigehen, es weiter gut geht. Das ist ja auch ein Ehrverlust. Das ist auch ein Gesichtsverlust, der damit einhergeht. Und das hat dann, das kann ich auch nicht. Das ist nicht möglich. Gesichertes Leben, und er gehört eher hier zu einer gehobenen Schicht in der Bevölkerung, und totaler Absturz, das kann ich nicht machen. Das ist sein Leben, mit dem er zu tun hat. Und in der Antike galt das auch als starke Verunehrung. Manche haben dann Selbstmord begangen, wenn so etwas Schlimmes geschehen ist. Dann geht es weiter. Übrigens, was hier alles stattfindet, das ist ja jetzt keine öffentliche Rede. Der redet nicht laut, also es hört keiner zu. Wir hören sozusagen, was er innerlich zu sich spricht, Nur damit wir dann im Gleichnis mitbekommen, was da passiert, muss Jesus es uns sagen. Sonst würde die Geschichte weitergehen. Wir fragen uns, was macht er denn da jetzt? Und hier kommt die Begründung von dem, was er macht. Jetzt überlegt er weiter, also diese beiden Optionen fallen weg. Ich weiß nun, was ich tun werde. Dazwischen müssen wir uns eine Zeit des Nachdenkens vorstellen. Also jetzt ein paar Minuten, für ein paar Stunden nachdenken. Und jetzt, ich weiß es, was ich tun werde. Damit sie mich in ihre Häuser empfangen, wenn ich von meinem Verwalteramt abgesetzt werden sein werde. Also, für ihn ist klar, selbst dafür sorgen gibt es keine Option scheinbar. Aber was für eine Möglichkeit besteht, mein Herr wird mich auch nicht aufnehmen. Aber die Leute, mit denen ich geschäftlich zu tun gehabt habe bisher, da könnte ich etwas unternehmen, wenn ich hier entlassen werde, dass ich bei denen als wohlgesehener Gast, als gern gesehener Gast aufgenommen werde und bei ihnen leben könnte. Das ist seine Idee, die er hat. Und die will er jetzt auch im Nachhinein umsetzen. Allerdings bei dieser Idee, die er jetzt umsetzen will, muss uns ganz klar sein, dieser Mann ist in einer gewissen Weise ein Schlitzohr, aber er ist kein Dieb. Oder Betrüger. Denn was er ja ganz einfach hätte machen können, er hätte ja sagen können, keine Verträge ändern, ich packe schnell ein paar Sachen zusammen, die mein Herr hier rumliegen hat, und dann haue ich ab. Ist mir doch egal, wenn er sich mich sowieso rausschmeißen will. Das nicht. Also es scheint bei einer durchaus, der eine gewisse Ehre, einen gewissen Anstand, eine gewisse Ordnung einhält. Und davon müssen wir auch davon ausgehen, dass das, was er jetzt tut, ist nicht vollkommen illegal. Denn wäre es illegal, dann hätte er einen viel einfacheren Weg gehen können. Nämlich einen einfachen Weg, nimm die Sachen und hau ab. Aber das tut er nicht. Also das, was er hier macht, ist im Rahmen der Legalität, wenn auch nicht unbedingt im Sinne seines Auftraggebers. Das sicherlich nicht. Das sehen wir jetzt im Folgenden. Und als er die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich gerufen hatte, sagte er zum Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Er sagte, 100 Bart Öl. Er sagte ihm, hier sind deine Dokumente, setze dich und schreibe schnell 50. Darauf sprach er zu einem anderen, und wie viel schuldest du? Er sagte, 100 Korn. Er sagte ihm, das sind deine Dokumente, schreibe 80. Das ist also seine Lösung, die er hat dafür. Und jetzt die Frage eben, ist das rechtens oder ist das nicht rechtens? Das kommt jetzt eben darauf an. Also, wahrscheinlich wäre das jetzt etwas, was der Herr ausgeliehen hat. Also meinetwegen, ich sage dir, ich leihe dir mein Auto aus. Und dann könnte er sagen, also du brauchst bloß die zwei Ersatzreifen zurückgeben. Nein, so geht das nicht. Ausgeliehen muss genau zurückgegeben werden. Hier bei dem Verwalter handelt es sich um eine andere Sache. Verwalter waren nämlich dafür zuständig, nicht nur Sachen auszuleihen, das war ja im täglichen Geschäftsleben nicht so, ist ja heute auch nicht so. Gibt's ja kaum etwas dafür, sondern normalerweise, da war ein großes Landgut und das wurde verpachtet. Und die Pacht wurde in Ernteerträgen gezahlt. Also das heißt, hier geht es nicht darum, da ist eine Summe ausgeliehen, meinetwegen hier diese 100 Bart Öl und jetzt müssen die 100 zurückgegeben werden, sondern da wurde ein Feld verpachtet und dann wurde die Pacht abgemacht und als Pacht für dieses Feld waren 100 Bart Öl vorgesehen. Und das, was der Verwalter jetzt tut, ist, er verändert einfach die Pachtkonditionen. Und das kann er als Verwalter. Denn als Verwalter hat er ja die Vollmacht zu entscheiden, in einem gewissen Rahmen, sagen, wie hoch sollen denn die Zinsen sein? Und Zinsen waren ja damals verboten, deshalb hat man einfach so einen Anteil an der Ernte eingefahren und er setzt den Anteil einfach herab. Verständlich zum Nachteil seines Besitzers, das schon. Aber es ist nicht illegal. Also wenn du einen Job hast und dann sagt dein Herr dir, also du kannst vollkommen frei handeln, du kannst verkaufen, wie du willst, natürlich müssen wir den Einstieg mit ins haben, dann kannst du sagen, entweder mache ich das mit einem Gewinn von 10% oder mit einem Gewinn von 15%, also meine, heute steht das ja meistens dabei, der Preis, nicht? Aber heute gibt es auch immer mehr, jetzt war ich gerade dabei zu verhandeln, da brauche ich so bei uns im Dachstuhl, will ich was erneuern, muss ich ein paar Balken bestellen, beim Sägewerk, nicht? Und dann ist das auch so, dann sagen sie erstmal, also das ist so und so teuer. Und wenn ich dann sage, ja, aber da hat jemand noch ein anderes Angebot, bevor es geht, natürlich stimmt. Ich meine, das wissen die ja nicht, aber ich weiß es dann ja. Wenn ich ehrlich bin, dann sage ich nur, wenn es wirklich stimmt, dann sage ich, ja, aber da ist das ja so und so. Und dann sagen sie, okay, also gut, noch ein paar Prozente weniger. Also so in der Ebene ist das hier eher. Es ist ein Ermessensspielraum, die derjenige, der hier Verwalter ist, hat. Und diesen Ermessensspielraum nutzt er an dieser Stelle aus.
Vielleicht weiß man auch seine eigene Provision, die er hatte. Weil es ist auch so, dass der Chef festlegt.
Ja.
Und was er darüber hinaus hat, ist dann seine Sache. Und es kann auch sein, dass bei den 50% über seine Provision rausgeht, wo er noch was tun sollte. Aber es war ihm wichtiger, seinen Ruf zu bewahren und weiterzumachen, beim anderen vielleicht als draufzugehen.
Ja, also das wäre eine gute andere Sichtweise, das wäre auch möglich, was ja beides hier berücksichtigt, nämlich einerseits ein ungewöhnliches Verhalten, denn Jesus will ja durch das, was der Haushalter machen, zeigen, das ist eigentlich nicht das Normale, was der tut, aber ein Verhalten, was durchaus im Bereich des Legalen ist. Also es geht hier nicht um Strafverfolgungstatbestände. Das wäre beides. Also einerseits, jetzt wäre das eine Lösung, die du sagst, der ist da prozentual angestellt. Das wissen wir nicht genau, aber es könnte sein. Das gab es durchaus damals manchmal.
Ja.
Genau, ja. Oder es wäre möglich, dass er hier ein Geschäft für seinen Herrn abschließt, aber weil er noch Verwalter ist, kann er die Kondition dieses Vertrages auch beeinflussen. Und das tut er an dieser Stelle. Und deshalb ja hinterher auch der Herr, egal welcher es ist, sagt ja nicht, du böser Kerl, jetzt hast du da was gestohlen. Das ja nicht. Er sieht durchaus, da ist ein gewisser Sinn, auch positiver Sinn damit drin. Also entweder seine eigene Provision oder die Kondition im Auftrag seines Herrn, die er hier verändert. Es gibt nicht, dass er etwas, was dem Herrn gehört schon, also schon jetzt gehört, was er verschleudert oder verschenkt. Wie gesagt, wäre das so, habe ich euch ja gesagt, dann könnte er von vornherein gleich von dem Herrn was einsacken und mitnehmen und abhauen. Dann wäre das ja genau dasselbe. Müsste er nicht den Umweg machen, das jetzt irgendwelchen anderen Leuten zu geben, um dann hinterher da besser bei rauszukommen. Vielleicht kurz, um zu zeigen, welche Mengen es hier geht. Das sind natürlich keine Mengen in industriellen Maßstab, aber für die damalige Zeit durchaus schon etwas. Hier sind es 100 Bart Öl, sind ungefähr 450 Liter. Wie viel sind 450 Liter? Umgerechnet mal in finanzielle Vorstellungen, das ist ungefähr so viel, wie ein Arbeiter in 500 bis 600 Arbeitstagen verdient hat. Also 500 bis 600 Arbeitstage sind anderthalb bis zwei Jahre Arbeitslohn. Ist das, was hier insgesamt bei den 100 Bart Öl drin steckt. Jetzt werden die ja nicht gesamtheitlich gelassen, sondern ihr seid ja nur die Hälfte. Aber immerhin, dann haben wir davon fast ein Jahresgehalt von einem Arbeiter, was hier erlassen wird. Es ist scheinbar hier eine größere Plantage, die er gemietet hat und von denen er Einkommen hat, was er wieder zurückgeben muss. Bei dem Korps ist das ungefähr so, dass ein Korps, das ist jetzt nicht ganz sicher, weil da gibt es verschiedene Angaben in verschiedenen Zeiten, aber man rechnet damit so ungefähr 300 bis 400 Liter ist ein Korps. Und wenn er sagt, der hat 100 Korps, dann wäre das jetzt in Litern gemessen. Also 100, muss ich mal schnell rechnen, 330.000 Liter so ungefähr. Das sind dann wie viele Tonnen? Na, das ist eine ganze Menge. Ne? Also es geht auch hier um eine ganze Menge Getreide. Da merken wir, ich erwähne das hier nur, die Zahlen sind ja nicht so entscheidend, aber ich erwähne das nur, um zu zeigen, hier geht es schon um größere Mengen. Hier geht es also nicht darum, da ist der arme Herr, der hat jetzt seine Küche, die wird geplündert, sondern es geht hier um Geschäftsbeziehungen im großen Maßstab. Und was wir hier auch sehen, er ruft den einen, er ruft den anderen. Das heißt nicht, dass hier schon alle mit bedient sind. Das ist in dem Gleichnis bloß ein Beispiel. Also er ruft die alle nacheinander und dann kommt der eine, der nächste und jetzt sind vielleicht noch mehr, die da gerufen werden. Und der Grundgedanke, der dahinter steht, ist uns ja ganz verständlich. Er geht nämlich davon aus, ich verschaffe denen jetzt günstige Vorteile, und die werden sich später daran erinnern und die werden dann mir das wieder irgendwie anrechnen, zugutekommen lassen. Das ist der Grundgedanke, der dahinter steht. Also ich handle jetzt mit den Möglichkeiten, die ich noch habe, um die Zukunft, wo ich diese Möglichkeiten nicht mehr habe, beeinflussen zu können. Nun, dann geht es weiter, Vers 8, und der Herr lobte den Verwalter der Ungerechtigkeit dafür, dass er mit Klugheit gehandelt hatte, denn die Kinder der Welt sind im Umgang mit der Generation klüger als die Kinder des Lichts. Eine erstmal etwas seltsame Reaktion, könnten wir sagen. Hier wird auch der Verwalter schon der Verwalter der Ungerechtigkeit oder der ungerechte Verwalter bezeichnet, wobei wir auch hier nicht zuvor schnelle Schlüsse ziehen dürfen. Ungerechter Verwalter heißt nicht automatisch, dass er ungerecht ist in Bezug auf die Aktion, die er gerade durchgezogen hat. So, ungerecht kann auch bedeuten, er ist vorher, bevor er diese Aktion gemacht hat, ungerecht gewesen. Denn deshalb wird er ja entlassen. Es könnte auch deuten, weil ungerecht heißt nicht juristisch schlecht, sondern ungerecht kann bedeuten, wir hatten gerade das Stichwort von den Zöllnern gehabt, dass er einfach mit Wucher gehandelt hat, um gut bei seinem Herrn angeschrieben zu stehen, immer noch ein bisschen draufgeschlagen, um dem Herrn zu sagen, siehst du, ich habe noch mehr 20% rausgeholt. Wäre möglich. Und das war damals durchaus verbreitet. Also Wucher, wissen wir, wird ja auch schon im Alten Testament bei den Propheten kritisiert, dass da Reiche waren, die mit Wucher anderen Geld oder Naturalien ausgeliehen haben. Also insofern wäre auch möglich, dass der Sprecher hier den Verwalter einfach als ungerechten Verwalter hinstellen will, das ist ja normal. Ihr kennt ja solche Typen, die versuchen rauszupressen, was rauszupressen geht. Und jetzt handelt er. Aber dass nicht unbedingt seine Handlung direkt die Ungerechtigkeit ist, auf die der Herr Bezug nimmt. Das ist für uns insofern wichtig, weil das auch wieder ein anderes Augenmerk darauf wirft, also einen anderen Blick darauf wirft, warum wird er denn jetzt gelobt? Also wir sagen müssen, die Aktion, die er jetzt macht, die ist ungerecht und falsch. dann wäre für uns schwer verständlich, warum wird er gelobt. Weder, wenn es sein eigener Herr ist, noch wenn es Jesus ist. Aber es könnte einfach sein, dass hier gesagt wird, der ungerechte Haushalter, so wie nachher der reiche Mann. Da ist der Reichtum ein Kriterium seines Lebens, aber nicht unbedingt für die entscheidenden Fragen. Es beschreibt ihn einfach bloß näher als Persönlichkeit. Ja.
Er könnte auch gelobt werden, weil der Herr ihm ja gar keinen Verlust gemacht hat. Der Herr hat das gekriegt, was er haben wollte. Der Verwalter hat zwar Verlust gemacht und darum wird er ja gelobt, weil er kommt zurück, hat alles gut gemacht, Mensch, alles eingetragen. Er weiß ja nicht, was er gehabt hat, dass nichts damit umgekommen ist. Nur er freut sich, sein Auftrag war erfüllt und dann klopft ihn auf die Schulter und sagt, wunderbar, nicht mal machen wir weiter.
Das wäre zumindest eine mögliche Deutung. Dass da ja irgendwas nicht ganz in seinem Interesse war, das sagt uns der Anfang des Gleichnisses, denn sonst hätte er ihn nicht entlassen. Also irgendwie muss er mit dem nicht ganz zufrieden gewesen sein. Was wissen wir ja nicht im Detail, aber das wäre zumindest eine Lösung. Dass er sagt, das, was mir rechtens zusteht, habe ich doch. Es ist kein Recht, dass ich 20% Erträge bekomme auf das, was ich ausleihe, sondern mit den 10 kann ich auch noch leben. Das ist auch in Ordnung. Das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten uns hier durchaus auch einen reichen Mann vorstellen, der scheint ja durchaus für die damaligen Verhältnisse sehr reich gewesen zu sein, der die Schlitzohrigkeit seines Angestellten bewundert. Ich meine, so er sagt, ach, okay, ein bisschen Schaden, aber das ist doch ein Kerl. Nicht? Also so hätte ich es auch gemacht, wenn ich an seiner Stelle wäre. Das wäre auch möglich. Denn immerhin reiche Leute werden meistens nicht reich, wenn sie so ein bisschen da auch mal auf ihren Vorteil sehen. Und das wäre ebenfalls möglich, nicht? Dass er jetzt im Nachhinein sieht, ah, dieser Kerl, also ja, der hat es gebracht, zumindest für sich. Und das dann wegsteckt. Bitte? Genau, der hat's verdient, der ist klug, nicht? Und so, das wäre auch eine Möglichkeit. Gerade wenn dann nachher noch steht, ja, die Leute dieser Welt sind ja klüger als die Kinder des Lichts und so, wäre das möglich, dass das damit drin steckt. Also nicht total unrechtmäßig, aber der hat seine Kompetenz noch bis zum letzten Moment ausgereizt und genutzt für seine Vorteile. Also auch das wäre möglich. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar nämlich, dass dieses Wort, was da erwähnt wird, mit dem er beglückwünschte ihn dabei, es wahrscheinlich hat Jesus ja in Aramäisch gepredigt und nicht in Griechisch. Und das Wort, was da fluchen bedeutet, im Aramäischen kann in bestimmten Zusammenhängen eben auch, was loben bedeutet, kann in bestimmten Zusammenhängen auch fluchen bedeuten. Also es ist eben ein Wort, da kommt es auf den Zusammenhang drauf an. Und hier wäre durchaus möglich, dass lediglich in der griechischen Übersetzung, die wir ja vor uns haben, dann das Lob ist und dass da ursprünglich eigentlich steht, verfluchte ihn wegen seiner Klugheit. Wäre möglich. Ich will nicht sagen, dass es so war. Das wäre dann, würde dann mehr dem Herrn entsprechen, der sich jetzt ärgert darüber. Also das ist ja schlimm, aber der nichts unternehmen kann. Aber ich will nicht sagen, dass es so war. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Das ist eine mögliche Deutung. Eine andere Deutung ist eben, er hat es nicht gemerkt oder er ist froh, weil er das bekommen hat, was er gebraucht hat. Oder eine andere wäre, er findet es einfach toll, der hat jetzt so gehandelt, wie ich mir das vorstellen würde, wie ich es tun würde. Und weil der Verlust für ihn nicht so groß ist oder das mangelnde Einkommen, dann macht es auch nicht so viel aus. Bitte. Darauf will ich jetzt auch noch zu sprechen kommen, weil wir sind ja erst einmal noch bei dem, sagen, was ist jetzt einfach das Alltagsleben, was Jesus aufgreift. Und da stimmt es ist die geistliche Wahrheit ist das Entscheidende. Wobei ich schon hervorheben will, meistens nennt Jesus in seinen Gleichnissen Personen, die auch irdisch in dem, was sie tun, eher vorbildlich sind, die er dann auch geistlich als vorbildlich nennt. Also meinetwegen die bittende Witwe oder auch beim Zöllner und dem Pharisäer, den wir gehabt haben, da ist meistens schon derjenige, so wie wir handeln sollen, der auch in der irdischen Situation vorbildlich ist. Aber es muss nicht zwangsläufig so sein, weil es hier ja tatsächlich nicht darum geht, wie sollen wir im Arbeitsleben handeln, sondern eine geistliche Wahrheit. Und da wollen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und zu Recht hast du hier darauf hingedeutet, da ist hier ein Kommentar dabei. Und dieser Kommentar, der scheint wirklich von Jesus zu sein. Das vorher, da wissen wir ja nicht, ist das noch Gleichnis? Der Herr lobte den Verwalter für die Ungerechtigkeit dafür, dass er mit Klugheit gehandelt hatte. Das könnte noch in der Geschichte mit drin sein. Oder es könnte ein Kommentar Jesu sein. Aber das, was danach kommt, das ist dann eine Aussage Jesu. Denn hier merken wir, hier geht Jesus aus der Geschichte heraus. Es ist nicht mehr die Geschichte, die das Entscheidende ist, sondern jetzt kommt die Interpretation. Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihrer Generation klüger als die Kinder des Lichts. Und das könnte uns jetzt erinnern an Parallelstellen, so aus Matthäus 10, Vers 16. Da sagt Jesus nämlich, seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Also Klugheit ja, aber ohne Falschheit, nicht betrügen, nicht lügen, aber trotzdem klug sein. Also gegen Dummheit. Dummheit ist nicht ein Kriterium für Christen. Muss man durchaus sehen. Und wenn wir die Sprüche anschauen, dann ist es ja voll von der Kluge, handelt so und so, der Weise macht das und das. Also Klugheit durchaus spielt da eine wichtige Rolle. Dann würde ich auch da, also das ist so eine Parallelstelle, die ich eben da heranziehen würde, auch 1. Thessalonicher 5, ab Vers 5 würde ich damit hineinnehmen, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und des Tages, wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis, darum lasst uns nicht wie der Rest der Menschen schlafen, sondern aufmerksam und nüchtern sein. 1. Thessalonicher 5, Vers 5 bis 6, da wird also dasselbe Bild auch nochmal aufgegriffen und da wird gesagt, ihr als Christen sollt nicht sein wie die Kinder der Finsternis, sondern ihr seid Kinder des Lichts. Und hier ist ja dieselbe Gegenüberstellung, die wir auch bei der Aussage Jesu haben, wo dann eben von den Kindern der Welt und eben den Kindern des Lichts die Rede ist. Also Kinder des Lichts, hier im Bild, das sind Menschen, die versuchen, in der Gegenwart Gottes zu leben, die durch Gott innerlich erleuchtet werden, die Gott kennen, die Vergebung ihrer Schuld haben, denen der Heilige Geist zeigt, welche Maßstäbe Gott im Leben der Menschen haben will und nicht. Und die Menschen in der Finsternis, damit ist nicht gemeint, dass die immer im Dunkeln herumtappen, sondern dass sie geistlich gesehen im Dunkeln sind, dass sie erst ihre eigenen Maßstäbe haben, das machen doch alle so. Das ist doch gewöhnlich so. Das ist doch ganz normal. Das ist gemeint mit Kindern der Finsternis. Und manchmal wird da gesagt, ja, die sind in bestimmter Hinsicht klüger, in dem, wie sie umgehen, wie sie planen, als dass manche, die fromm sind. Und das ist jetzt nicht gemeint unbedingt auf Geschäftsgebaren, sondern das jetzt ja über auf das Übertragene. Ja, ja. Richtig. Genau, dazu komme ich jetzt ja gleich noch. Das wird dann jetzt die nächste Deutung sein, wo wir jetzt zu das Geistlichen übergehen müssen. Was wird eigentlich mit dem Gleichnis gesagt? Das müssen wir versuchen, ein bisschen herauszubekommen. Und da ist es dann wichtig, durchaus diesen Blick vor Augen zu haben. Denn es wird damit ja nicht gesagt, dass diejenigen, die nicht gläubig sind, ach, das sind ja die, die besser wissen im Geistlichen, worum es geht. Nein, das gar nicht. Sondern die verhalten sich ihresgleichen in der Welt manchmal klüger, als die Christen bezüglich es tun sollten auf diesen geistlichen Zusammenhang, den Jesus hervorheben will. Das ist das, was da sicherlich hinstellt. Und wenn man von den Freunden redet, den hier, denn es steht ja dann dabei, dass er von den Freunden aufgenommen werden will. Wer könnten die sein? Wir wissen das sicherlich nicht so ganz hundertprozentig. Wir sollten das Gleichnis auch nicht überbewerten. Manche Ausleger haben darauf hingewiesen, naja, das sind die Armen. Und wer sich hier als Christ für die Armen investiert, der wird sich Schätze im Himmel sammeln. Das könnte sein. Könnte durchaus sein, dass damit ausgedrückt wird, der hier den Armen gibt, der wird dann gerettet werden. Nur so arm sind die auch nicht, denn wenn sie so eine große Pacht bezahlen können, müssen sie auch schon ein bisschen Einkommen gehabt haben. Ich glaube, wir sollten das nicht überinterpretieren, dieses Beispiel dabei. Bei den ewigen Zelten, das erinnert mich einerseits ans Alte Testament, zweites Buch Mose 25, an das Zelt der Begegnung. Oder auch, wo Jesus in Johannes 14, Vers 2 sagt, ich will euch Wohnungen bereiten. Beim himmlischen Vater. Und das deutet hier eine ganz ähnliche Richtung. Also wenn hier von nicht nur Zelten, Zelt war ja der normale Wohnort vieler Juden damals, wenn von ewigen Zelten geredet wird, dann soll das einen Blick werfen über das irdische Leben hinaus ins Jenseits, wenn wir jetzt zur Deutung kommen. Also das heißt, ich habe hier den Eindruck, es handelt sich bei diesem Gleichnis um die Beschreibung des Lebens hier auf der Erde. Und da ist irgendwann mal ein Schlussstrich. Da wird gesagt, jetzt ist Ende, jetzt musst du Rechenschaft ablegen. Jetzt ist die Frage, wo ist das bei uns im Leben? Spätestens am Ende des Todes, nicht am Tod. Und jetzt ist die Frage, du weißt ja, dass du mal sterben musst. Du weißt, dass du vor deinem Herrn Rechenschaft ablegen musst, übertragen. Du weißt, du wirst einmal vor Gott gerufen. Und wenn du dann vor Gott bist, dann weißt du, ist in deinem Leben auch viel Ungerechtigkeit. Da ist vieles, für das du Rechenschaft ablegen musst, du kannst es nicht. Jetzt ist die Frage, was tust du denn noch? Und genauso ist es bei diesem Mann. Er weiß, dass es unausweichlich ist. Es wird das Urteil kommen. Und er kann nichts von dem, was er jetzt hat, damit rübernehmen. Denn alle Kompetenz, die er hat, verliert er, wenn er jetzt entlassen wird. Also versucht er mit den Möglichkeiten, die er jetzt noch hat, in seinem Leben, Einfluss zu nehmen auf den Zustand, den er dann in der Ewigkeit hat, nämlich den ewigen Zelten. Herausforderung für die Menschen, die zuhören. Jetzt hast du die Möglichkeit, womit? Das könnte das rein Materielle sein. Du hast zum Beispiel Hab und Gut. Und das Hab und Gut, was du hast, kannst du eben nicht einfach mitnehmen, wie er ja nicht das Hab und Gut seines Herrn mitnehmen durfte. Das bleibt da. So ist ja auch mit dem Hab und Gut, was wir haben. Das Hab und Gut, was wir hier auf der Erde haben, werden wir nicht mit in den Himmel nehmen können, auch nicht ins Jenseits, auch nirgends anders hin. So wie das schöne deutsche Sprichwort es sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Da bleibt alles zurück. Und jetzt entweder handelst du hier auf der Erde damit, dass es Auswirkungen hat für die Ewigkeit, für den Zustand, den du da hast, oder du denkst einfach nicht daran und dann stehst du mit leeren Händen da. Das ist, glaube ich, der Gedanke, der dahinter steht. So ähnlich wie Jesus das ja im Matthäusevangelium ausdrückt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und Schaden nehme an seiner Seele. Oder wo er dann sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Oder im ersten Korintherbrief, wo dann steht, manche, die sammeln sich und so, und das ist dann wie Heustroh stoppeln, und wenn sie dann in den Himmel kommen, dann verbrennt das alles nämlich nichts mehr davon da, weil es alles nichts bringt. Und andere, die sammeln, steht dann Gold, edle Steine. Gemeint ist damit, das wird ja auch gedeutet, das richtige Verhalten, der richtige Einsatz von dem, was wir haben. Ich würde es hier sogar ausweiten, nicht nur allein auf den materiellen Besitz, wobei, wenn wir dann Vers 9 lesen, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, damit, wenn er aufhört, sie euch in den ewigen Zelten empfangen. Hier scheint ja insbesondere das Finanzielle dabei eine Rolle zu spielen, denn Mammon war in der damaligen Zeit ein Begriff für materiellen Besitz. Also um den scheint es in erster Linie zu gehen. Und wenn nachher dann im Gleichnis nochmal der reiche Mann genannt wird, dann wird das nochmal bestätigt. Und wenn dann noch gesagt, die geldgierigen Pharisäer hörten zu, dann scheint das noch mehr hervorzuheben, es geht wahrscheinlich in erster Linie um materiellen Besitz. Nicht nur um Geld- und Aktienoptionen, sondern um alles, was materiellen Besitz angeht. Denn hier Geldgier war damals ja auch nicht in erster Linie Geld, sondern Naturalien, Land, Häuser, Kleider und so etwas. Spielt da mal eine Rolle. Und dann die Herausforderung, wie gehst du mit diesen Sachen um? Sekundär, also an zweiter Stelle, stehen sicherlich auch alle anderen Dinge damit zur Disposition, die wir hier auf der Erde haben und die wir in der Ewigkeit nicht mehr haben werden. Und dazu gehören dann auch meine Zeit, auch meine Talente, meine Gesundheit, was weiß ich. Ich weiß nicht, wie lange habe ich das noch zur Verfügung. Ich weiß alle, wir wissen alle, unser Leben ist zu Ende mal. Und jetzt wird gesagt, das ist nur noch eine kurze Zeit bis dahin. Dann wirst du zur Rechenschaft gezogen. Nutz diese kurze Zeit, um möglichst viel dabei herauszuholen für dein Leben nach dem Tod. Und jetzt natürlich die Frage, was kann das denn sein? Und hier werden die Kinder der Finsternis als Vorbild genommen. Nicht, weil sie an die Ewigkeit denken, sondern weil sie häufig in dem, was sie auf der Erde tun, schon immer mit einrechnen, wo kann es mir ein Vorteil sein? Ich lade meinen Nachbarn ein, aha, dann kann ich ihm vielleicht noch das und das verkaufen. Oder wenn ich da mit dem in Urlaub fahre, dann fährt er auch mit mir in Urlaub. Oder wenn ich dem beim Bau helfe, dann hilft er mir auch. Also das wird hier gelobt. Da wird gesagt, die Kinder der Finsternis ihresgleichen gegenüber wissen ganz genau, ich tue das, damit ich das dabei herauskommt. Also das heißt, sie denken zielgerichtet, strategisch, aber eben nur, und da ist ihr Problem, nur auf das, was das Irdische, nämlich ihresgleichen betrifft. Und das, was sie vollkommen vergessen, und deshalb soll der Christ hier herausgefordert werden, vergiss du das nicht. Alles, was du hier hast, wird einmal zu Ende gehen, dann wirst du Rechenschaft vor Gott ablegen müssen, nichts wirst du mitnehmen können, deshalb setzt es hier doch gut ein für die Sache Gottes. Erstmal fällt mir da ein Beispiel ein, vor einigen Jahren, da hatte ich einen Aufsatz geschrieben über so, es ging da über Erweckungsbewegung im Bergischen Land und dann habe ich unter anderem den Pfarrer Paul Deitenbeck getroffen. Der war damals in Lüdenscheid Pfarrer gewesen, gläubiger Pfarrer in der evangelischen Kirche und der hat über viele Jahrzehnte hinweg Lüdenscheid mitgeprägt und hat sehr erwecklich gepredigt. Und ich habe ihn eben so besucht, der hat mir da was aus dem Leben erzählt, ich habe das alles aufgeschrieben und so, er ist zwischenzeitlich verstorben, der Mann. Und aber das, worauf ich zu sprechen kommen will, so am Ende des Gespräches, damals waren noch D-Mark-Zeiten, dann gab er mir 5 Mark, hat einfach gesagt, ach hier, du bist doch verheiratet für deine Kinder. Jetzt kann man ja sagen, das ist ja ganz gewöhnlich. Dieser Mann war aber in seiner Umgebung dafür bekannt, dass er jedem 5 Mark gegeben hat. Also das heißt, jedem, der irgendwie mit ihm zu tun gehabt hat, hier, hast du mal 5 Mark, brauchst du was da, schon, gebe ich dir. Und das war so bekannt, das war ganz interessant, vor irgendwie einem halben Jahr habe ich mit jemandem gesprochen, wir waren nebenbei auch auf dem Pfarrer Deitenbeck, ja, kennst du den? Ja, den kenne ich. Und hat er dir auch 5 Mark gegeben? Ne? So, ja, auch und so und also, jetzt könnte ich fast sagen, das ist in Erinnerung geblieben, obwohl er schon lange tot ist. Also ein paar Jahre, ich weiß nicht, 10 Jahre oder so, schon tot ist. Das ist der 5-Mark-Pfarrer. So, ne? Nein, nicht nur, der hat ja auch sonst gut gepredigt. Aber ich habe den Eindruck, das kann so ein bisschen ein Ausdruck sein. Denn immerhin, das ist eine Sache, die ist mir in Erinnerung geblieben und zahllosen anderen Menschen auch. Und ist das negativ in Erinnerung? Ich könnte jetzt sagen, warum hat er mir nicht 10 gegeben? Ne? Nein, das nicht. Das nicht. Aber er ist positiv in Erinnerung geblieben und stell dir mal vor, jetzt sprichst du zu irgendjemandem, der nicht gläubig ist und jetzt sagst du ihm nicht nur, ach, du musst in unsere Gemeinde kommen, sondern dann sagst du am Ende genauso. Also hier hast du doch mal ein bisschen Geld hier für deine Kinder oder für deine Frau oder für dich oder was weiß ich, je nachdem so. Wahrscheinlich wirkt das noch ganz anders. Und könnte es nicht sein, dass so etwas zumindest mitgemeint ist Wo er dann sagt, naja, Paul Deitenbeck, damals, als ich ihn getroffen habe, war schon über 70, könnte sagen, also bald ist das Ende da. Warum jetzt viel anhäufen? Na gut, die Erben sind vielleicht ein bisschen traurig, wenn da nicht ganz so viel da ist, aber letztendlich ja nicht nur dafür, sondern zu sagen, ich investiere das, um möglichst nicht mir einen guten Namen zu machen, sondern um etwas für Gott zu bewirken. Denn das bleibt in Ewigkeit. Diese Menschen, die bleiben, die Menschen, die sich verändert haben, die bleiben. Es geht ja letztendlich nicht nur um diese 5 Mark oder was er gegeben hat, sondern wie gehe ich damit um? Wofür investiere ich das? Setze ich alles in erster Linie dafür ein, zu sagen, das ist eine Variante, mir soll es gut gehen. Ich habe mir das alles verdient, ich brauche das für mich, ich will es mir gut gehen lassen. Das ist schön und gut. Aber es wird natürlich die Grenze haben, davon wirst du nichts mit in den Himmel hineinnehmen. Man könnte auch sagen, wie einige es tun, was dann vielleicht noch weniger verständlich ist, zu sagen, ich spare alles an. Es gibt ja die typischen geizigen Typen dabei, die sparen alles an und wenn sie dann mit 80 sterben, dann sind plötzlich ihre Enkel, die alles aufräumen, weil die Kinder leben dann vielleicht auch schon nicht mehr, nicht? Aber die Enkel, die räumen alles auf und finden in der Matratze die Millionen. Und dann denkt man sich, ja, warum hat der denn immer nur trockene Brotkanten gegessen, wenn der eine Million in der Matratze hat? Aber das gibt es auch. Und von dem muss man natürlich auch sagen, das ist nicht nur unproduktiv, weil es keine Zinsen gegeben hat, sondern es ist auch unproduktiv, da hast du das alles verdient und was hast du damit gemacht? Im Himmel erstmal ist nichts davon da und deine Enkel, ja, die können dir nicht mehr Danke sagen für das, was sie bekommen haben davon. Also hier die Frage, setz das, was du materiell bekommen hast, nicht nur für dich ein, horte es nicht nur einfach, sondern setze es dafür ein, wo es, ja, ich will jetzt nicht irgendwelche konkreten Sachen dahin nehmen, sondern wo es Auswirkungen für die Ewigkeit hat. Positive Auswirkungen für die Ewigkeit hat. Ich glaube, das steht da im Zentrum. Und die Herausforderung ist für jeden von uns natürlich unterschiedlich. Die begann für mich, als ich mein erstes Geld verdient habe, mit Zeitungsvertragen und Nachhilfeunterricht geben. Und das war, ich erinnere mich noch, so als ich das erste Geld verdient habe, jeden Morgen 5 Uhr aufstehen, Zeitungen verteilen und dann am Ende des Monats 100 D-Mark bekommen. Und ich wusste ziemlich bald, was ich mit dem Geld machen wollte. Also mein Geld ist fast alles für Bücher draufgegangen. Dabei ausgegeben und dann zum Lesen dabei. Ich hätte aber auch gut das Doppelte ausgeben können, denn es gab immer mehr Bücher, die ich mir kaufen wollte, als ich mir dann leisten konnte. Aber trotzdem war jetzt für mich die Frage, nehme ich davon auch etwas, was ich für anderes investiere, auch für die Sache Gottes investiere? Wenn ich das im größeren Rahmen sehe, könnte ich auch sagen, jetzt hast du ein Haus, ist das Haus noch so schön da, dass du darin wohnst? Wie ist es mit Gastfreundschaft zum Beispiel? Wie ist es mit Leuten, die du einfach so aufnimmst und bewirtest? Geht es jetzt auch nur auf die Gegenseitigkeit? Ich lade den ein, weil der mich einlädt oder weil ich mehr Prestige dafür habe oder ist es auch für Gott? Wie ist es mit deiner Zeit? Wie ist es mit deinen Talenten, die du einsetzt? Das ist die Herausforderung, glaube ich, an der wir stehen. Zu sagen, verwende es nicht nur für dich, horte es auch nicht nur, sondern du weißt, du wirst sterben. Denk daran, dass du so lange, wie du hier Zeit hast, alles, was Gott dir schenkt, möglichst so positiv einsetzt, dass es Frucht für die Ewigkeit bringt. Und jetzt, wenn einige das von euch sowieso schon tun, ich will jetzt nicht da noch einen Druck erhöhen und sagen, du musst alles weggeben, du musst mit Franz von Assisi jetzt irgendwo in der Mülltonne wohnen und so etwas, das muss ja nicht sein. Aber ich glaube, die meisten von uns gehören eher zu denjenigen, die über materielle Güter verfügen. Es gibt vielleicht auch diejenigen, die Verschwender sind, die könnten über noch viel mehr verfügen. Und die Verschwendung, also ist keine Rechtfertigung. Also wenn du sagst, ich gebe alles aus und ich weiß gar nicht, wohin es fließt, ja, dann müsst du vielleicht überlegen, fließt das vielleicht wo ganz Falsches hin? Das gibt es natürlich auch. Aber grundsätzlich, wie gehe ich damit um? Das ist die Herausforderung. Und wir werden alle dann vor dem Gericht Gottes stehen, wo das ja beurteilt wird. Der nicht gläubig ist, wird vor dem Gericht stehen, wo Gott sagt, was hast du getan Gutes in deinem Leben? Dann hast du alle möglichen guten Sachen und dann kommt nachher, aber was hast du Falsches getan? Und verurteilt wirst du ja vor Gott nicht für das Gute. Darüber freut sich Gott. Sondern verurteilt wirst du für Gott für das Falsche. Und du würdest nur ewig gerettet werden, wenn du nur Gutes getan hättest in deinem Leben. Ist ja auch ganz klar, nicht? Nehmen wir mal an, du bist da irgendwie ein Angestellter in deiner Firma. Und du hast das Leben lang die Firma reich beschenkt, also hast viel gearbeitet für sie. Aber dann hast du 1 Million gestohlen. Und jetzt kommst du vor Gericht. Und dann sagst du dem Richter, also 10 Jahre lang habe ich immer nur gut für die Firma gearbeitet. Und dann wird der Richter sagen, du treuer und verständiger Knecht, nicht, also du guter Mann, alles in Ordnung, macht alles nichts. Oder? Nee, dann wird er sagen, okay, es gibt vielleicht mildernde Umstände. Aber diese 1 Million, ja, warum hast du die denn gestohlen? Und genauso, jetzt hast du wahrscheinlich nicht vor Gott 1 Million gestohlen, aber Gott wird dann sagen, ja, da hast du gelogen, da hast du betrogen, da hast du böse Gedanken gehabt. Und dafür wirst du verurteilt. Und das Urteil Gottes heißt ewig verloren. Und dann kannst du viele gute Sachen getan haben, das ist ja schön und nett. Aber es wird dir in dieser Situation nicht helfen. Also deshalb denke daran, du wirst sterben, du wirst vor Gott stehen, handle jetzt so, verhalte dich jetzt so, dass du dann in die Ewigkeit Gottes kommst. Was heißt das? Sünden bekennen, umkehren und dann natürlich auch mit all dem, was Gott dir geschenkt hat, es sinnvoll einsetzen. Nun ist damit aber nicht alles getan, wenn irgendwie ein Christ gesagt hat, jetzt bin ich Christ geworden, sondern für Christen steht dann zwar nicht das Gericht du bist verloren oder du wirst gerettet an, aber für Christen steht das Preisgericht an. Das heißt, dann geht es auch darum, ich habe dir das und das anvertraut, was hast du damit gemacht? Und da ist dann die Herausforderung, die Jesus auch hat. Hier sagt er, nehmt auch diesen Haushalter euch vor Augen. Der hat eine kurze Zeit und diese kurze Zeit nutzt er optimal aus, ohne zu betrügen, also im Bereich dessen, was rechtens ist, aber mit dem klaren Blick darauf, ich muss mir Gedanken machen, wie es weitergeht. Alles andere wäre dumm. Jetzt nur fatal da zu sitzen und zu sagen, ach, ich sterbe halt, aber ich kann nichts tun, wie schlimm und wie, das würde ihm nicht helfen. Dann wäre er plötzlich sein Ende da, dann nichts vorgesorgt. Und genauso wird es bei uns auch gehen, wenn wir uns nicht Gedanken machen über das, was nachher ist, wenn wir das vergessen irgendwie, dann wird letztendlich das, die Zeit, die wir hier noch haben, eine sinnlos vertane Zeit sein. Und das ist, glaube ich, die wesentliche Herausforderung, die Jesus durch dieses Gleichnis vermitteln will. Und ja, wir haben dann ja auch noch, geht es ja hinterher noch ein bisschen weiter, wer nicht im geringsten Irdischen umgehen kann, der wird auch im Geistlichen vor Gott wenig anvertraut bekommen, so Vers 10 ist das dann, geht es ja noch weiter. Also hier auch noch diese Übertragung, wenn du schon nicht mit dem Materiellen, was Gott dir anvertraut hat, ordentlich umgehen kannst, wie willst du erwarten, dass Gott dir viel Geistliches anvertraut? Also viele würden das ja gerne haben, zu sagen, nicht? Also mit den materiellen Gütern, die ja jeder andere auch hat, mehr oder weniger natürlich, gehe ich nicht um. Aber jetzt erwarte ich riesige geistliche Einsicht, große geistliche Verantwortung. Und da sagt er, nee, also so geht's auch nicht, sondern hier bewähre dich in diesem Bereich, dann auch in anderen geistlichen Bereichen. Bitte. Genau.
Die Tatsache, dass ich mit meinen Daten, Geld und andere gut umgehe, ist ja nicht die Voraussetzung, um errettet zu werden.
Ja, das stimmt vollkommen. Hier muss ich wieder dazu sagen, ein Gleichnis will eine Sache besonders betonen. Ein Gleichnis zeigt nie die gesamte Heilsgeschichte. Und so müssen wir einfach sagen, hier geht es nicht in erster Linie darum, wie werde ich gerettet durch das Blut Jesu, also durch den Tod Jesu oder nicht, sondern es geht einfach darum, mach dir hier auf Erden Gedanken über das, was nach der Lebenszeit kommt und handle dementsprechend. Und da haben wir auch andere Gleichnisse Jesu, denken wir an großen Völkergericht. Da wird ja auch gesagt, ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt das und das gemacht, geht ein zur Herrlichkeit. Da ist dann auch plötzlich nur noch der Aspekt des Handelns und der ist ja auch da und der sollte auch bei Christen da sein. Nur ist dann die Frage, wer kann denn eigentlich nur so handeln? Woher bekommt man die Kraft, so zu handeln? Hier wird das äußere Handeln gesehen. Wir wissen nach Jakobus auch, der Glaube ohne Werke ist tot. Also jemand, der Jesus kennt, sollte eigentlich so handeln. Er wird es auch, wenn er vom Heiligen Geist bestimmt ist. Aber es ist nicht nur etwas, was auf ihn alleine, auf sein Handeln zurückgeht. Das ist sicherlich die nächste Ebene, aber die wird in diesem Gleichnis weniger berücksichtigt. In diesem Gleichnis geht es mehr darum, du weißt, du wirst sterben, mach dir jetzt Gedanken und nutze jetzt deine Zeit aus dafür, deinen Zustand der Ewigkeit zu bestimmen. Und das geht allerseits darum, wie gehst du mit dem um, was du hast? Sicherlich auch, wie wirst du deine Schuld los? Das sind beides Aspekte, die eine Rolle spielen. Gut, ich werde jetzt mit euch beten und dann machen wir für heute Morgen Schluss. Herr Jesus, vielen Dank für dieses Gleichnis, dieses anschauliche Gleichnis. Und ich möchte dich bitten, dass du uns allen Weisheit gibst. Du weißt, was du uns anvertraut hast. Du weißt auch, wie viel Lebenszeit wir hier auf der Erde noch haben, wie alt wir werden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, richtig mit der Zeit umzugehen. Sie nicht zu vertun und zu verschleudern, sondern sie sinnvoll einzusetzen, sinnvoll für die Menschen hier auf der Erde, um uns herum, aber insbesondere auch sinnvoll im Blick auf die Ewigkeit, dass es nicht vertane Zeit ist. Ich möchte dich auch bitten, für das, was du uns materiell anvertraut hast, von all dem, was wir in unserem Leben geschenkt bekommen haben, erarbeitet haben, dass du uns auch da Weisheit gibst, das nicht für falsche Zwecke einzusetzen, sondern für das, was dauerhaften Wert hat, das, was wirklich etwas verändert, dafür, wo du es eigentlich haben willst und dass wir dann nicht an den Sachen selbst hängen bleiben, sondern dass sie uns dann